Ich weiß nicht mehr, wer beim letzten Mal, ich glaube ich, ne? Oder du?
Ich weiß es. Nee, warte mal. Ich glaube du. Ich glaube du und war ja hier bei mir.
Dann bitteschön.
Ja. Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Hallo zusammen, liebe Logos-Gemeinschaft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir starten energetisch ins Jahr, wie ihr schon angekündigt. Wir sind direkt wieder da. Ungefähr eine Woche nachdem der letzte Podcast online gekommen ist, wollten wir den nächsten hinterher schießen, denn wir haben Lust. Und Lust bereitet auch unter Umständen dieses kleine Ding, das Menschen Spielen nennen. Wir haben schon mal ganz allgemein über Spielen im körperlichen, kindlichen Sinne gesprochen. Nun wollen wir über eine Unter ja, Sektion des Spielens vielleicht mal sprechen, etwas näher drauf eingehen. Und da würde ich zu Anfang Melvin natürlich willkommen heißen und fragen: Melvin, spielst du noch Videospiele?
Ja, hi Marco, hi Rest der Landschaft. Ja, ich spiele noch Videospiele. Ich weiß, dass das eine rhetorische Frage war, aber du brauchtest die natürlich, um irgendwie hier in Medias Res zu kommen. Ich spiele mit 35 Jahren immer noch Videospiele. Guten Morgen. Und du?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Spielverhalten hat sich auf jeden Fall verändert über meine eigene Historizität über, aber ich nutze das immer noch recht gerne, um mich mit anderen Welten zu befassen. Man muss ja ganz klar sagen, dass Spiele auch unter Umständen muss nicht, aber viele Spiele haben natürlich auch einen erzählerischen Aspekt. Und wir kommen natürlich nicht umhin, die Qualitäten des Spielens zu bemerken, wenn wir quasi aktiv in die Handlung eingreifen. Gerade bei Spielen, die vielleicht ein bisschen offener werden, auch in ihrer Gestaltung ein bisschen offener werden. Das heißt, geht eher so in die Rollenspielrichtung, die ich ganz gerne mag, wo wir die Geschichte auch noch mit unseren eigenen Entscheidungen verändern können. Und das ist natürlich der große Qualitätsunterschied zu erzählender Literatur oder zum Film auf der Kinoleinwand. Wir können ganz aktiv eingreifen. Und das ist immer ein Ding gewesen, das mich fasziniert hat, von klein auf. Also ich weiß noch recht genau, das war Weihnachten, ich weiß nicht mehr welches Jahr. Da habe ich den allerersten Gameboy, diesen grauen Klotz bekommen, wo man die Pixel einzeln zählen konnte, da brauchte man nicht für nah dran gehen. Aber das war meine erste ja, Videospielkonsole, ein Handheld. Und ich habe damals das erste Zelda dazu geschenkt bekommen auf dem Gameboy und Super Mario Land 2. Und Zelda, muss ich sagen, war ich als Kind überfordert mit, habe ich nicht auf die Kette gekriegt, mochte ich dann auch nicht. Und Mario Land war natürlich Jump'n'Run, einfaches Spielprinzip. Wir steuern den kleinen Klempner durch verschiedene Welten, die alle thematisch ein bisschen voneinander verschieden sind. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Das waren meine ersten spielerischen Erfahrungen, die mir diese ganze Welt eröffnet haben. Weißt du denn noch, was deine ersten Videospielerfahrungen waren?
Ja, weiß ich noch. Und das ist fast identisch mit deinen Weihnachten 1992. Da lag ein Paket unter dem Tannenbaum. Und ich weiß noch, dass dass ich kurz vorher zum ersten Mal mit Super Nintendo in Berührung kam. Ich weiß nicht mehr genau über wen. Es könnte sein über den Cousin zweiten Grades, der etwas älter war als ich, den wir damals besucht haben. Und der hatte jedenfalls ein Super Nintendo. Kann sein, dass ich das da schon das erste Mal erleben durfte, was es so gibt und wie viel Freude das machen kann. Jedenfalls gab es dann eben Weihnachten 92 für mich keinen Super Nintendo, da waren meine Eltern strikt gegen, sondern auch einen Game Boy, der Urversion. Zusammen mit Super Mario Land und ich glaube, da war auch noch Tetris bei. Ich bin nicht mehr ganz sicher.
Mhm.
Ja, und das Ding hat mir dann doch auch einige Nerven und Zeit geraubt, gekostet. Und ja, und dann in den laufenden Jahren ganz viel Präsenz in meinem Leben erreicht.
Ja. Yeah.
Ja, also, und auch was du vorhin gesagt hast, dass die Spiele Storytelling sind, also Geschichten erzählen, das habe ich als Kind noch sehr, sehr, sehr intensiv erlebt und auch gelebt. Heutzutage, gut, da hat sich vieles verändert, geht es mir gar nicht mehr so sehr um den Story-Aspekt, sondern mehr um das Game Design, um das Spielerlebnis. Aber damals war ich schon ziemlich fasziniert von dem kleinen Mario und seinem Kollegen Luigi, die die Prinzessin befreien wollen und entsprechend den Boss, hat man glaube ich gesagt, Wario, überwinden müssen. Und das hat mich schon auch angefasst.
Mhm. Wie hat sich das geäußert, dieses intensive Erlebnis bei dir? Hast du das auch außerhalb dieses Spiels dann quasi auserlebt?
Es gab damals auch zeitgleich eine Zeichentricksendung, die Super Mario Brothers hieß. Und da habe ich das natürlich dann noch stärker auch reinbekommen, also die Story noch mehr inhaliert und dann auch natürlich in meinem Kopf mir vorgestellt, ich bin dieser kleine springende Superheld, der ja halt mal zwischendurch einen Pilz essen muss oder eine seltene Pflanze, dann kann er Feuerbälle werfen oder wird einfach sehr groß und mächtig. Ja, gut, ich bin jetzt nicht raus und bin irgendwelchen Schildkröten auf den Rücken gesprungen und hab die danach durch die Gegend geworfen.
Oh.
Oder hab irgendwelche Pflanzen gekaut und dann Feuerbälle gespuckt. Aber es hat schon von der Thematik auch in meiner Fantasie sehr viel Raum eingefordert.
Mhm.
Und da gab es ja auch die verschiedensten Super Mario-Teile, die für den Game Boy, für den Nintendo, für den Super Nintendo und so erschienen sind.
Mhm.
Ja, ich war auf jeden Fall hochgradig fasziniert, aber nicht so sehr wie von Spielkonsolen, die man an den Fernseher anschließen konnte. Bist du als Kind an eine solche gelangt?
Und ja.
Was hat das mit dir gemacht?
Ich würde auch gern noch mal kurz einen halben Schritt zurückgehen und auch über dieses intensive Spielerlebnis außerhalb der eigentlichen Spielerfahrung sprechen, weil das resoniert bei mir auch ganz stark. Bei mir war es nicht Mario, bei mir waren es die Pokémon-Spiele. Und es war dann halt so, dass ich früher von einem Vater eines Freundes plus dem Freund und dessen Bruder sonntags relativ häufig ins Schwimmbad mitgenommen wurde. Na, der Vater hat dann da seine Zeitung gelesen, ist ein bisschen schwimmen gegangen und wir Kinder haben halt Quatsch gemacht, ne? Der hat ein bisschen gesprungen und so weiter, was man halt als Kind macht. Und wir haben dann halt uns vorgestellt, wir wären Wasser-Pokémon und haben uns dann halt quasi Aquaknarr-mäßig gegenseitig mit Wasser aus dem Mund heraus abgeschossen und sind getaucht unter den ganzen Damen her. Und da war dann auch nochmal ein anderer Impuls ging durch mir durch. Dann war auch schon mal so ein Damenkörper im Wasser für mich faszinierend. Das ging dann auch irgendwie einher damit. Oder wir sind früher häufig mit meinen Eltern und meiner Schwester Fahrrad gefahren und dann habe ich mir auch vorgestellt, ich wäre jetzt eins der ja etwas schnelleren Pokémon. Dann bin ich irgendwie Galopper gewesen oder sowas und habe mir dann so, die für ein Kind ist eine Fahrradtour jetzt einfach straight geradeaus über einen asphaltierten Weg relativ langweilig. Da habe ich mir dann halt diese Erlebnisse so ein bisschen aufgepeppt.
Ja.
und bin dann halt quasi galoppiert, abgebremst, um dann mir selbst Challenges zu geben, um dann wirklich Vollspeed-Galopper einfach an meinen Eltern wieder vorbei. Es hat mich also stark angefasst. Und dann habe ich irgendwann die PlayStation 1 bekommen. Und ich weiß noch, das war die Zeit, in der man Spiele dann bei so gewissen Bekannten bestellt hat. Und dann vorher die PlayStation hat umbauen lassen. Und dann ja, genau, bekam man halt so ein, wenn man Glück hatte, sogar noch dann die CD-Hülle mit dem Druck des Covers. Und wenn man ganz viel Glück hatte, hatte diejenige Person sogar noch die CD bedruckt. Aber ganz schlecht verpixelt, weil die Bilder irgendwie, ich weiß nicht, woher man die hatte, ganz schlechte Qualität waren. Und dann habe ich da endlos viele PlayStation-Spiele gespielt. Und ja, natürlich so als Junge, der dem Fußball in die Wiege gelegt wurde, selbst nie talentiert war, habe ich dann natürlich dieses mangelnde Talent versucht, in der virtuellen Welt des Fußballs auszuleben. Dann noch sowas wie Spyro, Crash Bandicoot und diese ganzen Jump'n'Run-Spiele dann auch in einer 3D-Welt. Das war für mich total faszinierend, auf dem Gameboy bisher von links nach rechts irgendwie gelaufen. Ja. Und bei Pokémon bist du halt, konntest du nochmal nach oben und unten, aber dir fehlte diese Dreidimensionalität. Und die ist dann wirklich, die hat sich mir ja eröffnet mit der PlayStation-Konsole. Ja, so viel zu meiner ersten richtigen Konsole. Aber ich muss sagen, das war auch für mich ein Quantensprung. Ich habe damals auch die Kinder beneidet, die einen N64 oder dergleichen hatten. Das war mir nie vergönnt. Aber dann halt die PlayStation von Sony. Und wie war das denn bei dir?
Ja, das ist ganz interessant. Also ich bin ja sowieso Nostalgiker durch und durch. Und das war ich wohl auch schon als Kind. Also wie gesagt, diese erste Begegnung mit einem NES, also in einem NES, einem Ur-Nintendo, wenn man so möchte, die war so magisch, dass ich zeitlebens fasziniert blieb und das wollte. Ja, mir waren eigentlich irgendwelche dreidimensionalen Games auf Sega Saturn oder eben später PlayStation und dergleichen relativ schnuppe. Ja, mich hat diese ganze Nintendo-Welt rund um Super Mario und Co. total fasziniert. Und ich habe meine Klassenkameraden nicht nach irgendwelchen klassischen Sympathiepunkten gewählt, sondern eben, ja, wer von denen hat ein Super Nintendo zu Hause? Ja.
Ganz uneigennützig.
Ja, klar, und habe mich dann halt zum Spielen mit denen verabredet. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, der eine, der wohnte bei mir in der Straße und ich bin immer zu dem hin, der durfte den ganzen Tag spielen, der hat eigentlich kaum was anderes gemacht, hatte sein eigenes Spielzimmer nur für den Super Nintendo und hatte eigentlich keinen Bock darauf, mit mir Super Nintendo zu spielen, sondern mal draußen was zu erleben, mal eine Super Soaker auszupacken, Wasserschlacht zu machen, was ja auch alles cool war, aber ich wollte die ganze Zeit Super Nintendo spielen. Und ja, und dann haben wir manchmal nur ganz kurz und das war für mich natürlich dann noch reizvoller, ne, dass er das dosiert hat. Ja, komm, ich zeig dir mal mein neuestes Spiel. Hier können wir sogar im Tech-Team spielen, zusammen, kooperativ. Boah, war ich da fasziniert, ne? Ich glaube, das war Turtles oder sowas. Ja. Und ich habe selber nie eine Konsole bekommen. Mir wurde gesagt, wenn du mal 18 bist und ausziehst, dann kannst du dir selber eine kaufen. Heute ist mir klar, es war ja auch teuer. Und auch die Spiele waren teuer und so. Und selbst für den Gameboy hat das ja nicht wenig Geld gekostet. Ich glaube, auch 50 Mark oder sogar mehr damals für ein Spiel. Ja, und so blieb ich eigentlich immer so in diesem Zauber verhaftet, dass ich da keinen permanenten Zugriff drauf habe, dass das für mich eine Welt ist, die ich irgendwie erschließen muss, ja, wo ich auch Maßnahmen für ergreifen muss. Aber wenn ich dann eintauchen darf, bin ich selig. Also so war damals der kleine Melvin unterwegs. Und ja, was sich aber bei mir gezeigt hat, das ist ein ziemlich interessantes Thema, finde ich, dass ich eine sehr niedrige Frustrationstoleranz hatte beim Spielen, wenn eines meiner Männchen dann abgestürzt ist, abgeschossen wurde, gefressen wurde oder das letzte Leben verbraucht war und ich das Gefühl hatte, Das war jetzt ja nicht rechtmäßig, das war Pech, keine Ahnung. Dann bin ich auch schon mal ausgerastet und habe dann im Laufe meines Kindseins bestimmt zweimal einen Gameboy zerstört. Und ich habe den also so penetriert mit Faustschlägen, dass der danach kaputt war. Also da zeigt sich auch dann, dass ich über den Gameboy auch ein Ventil dann benutzt habe. Und ich hatte halt das Glück, dass irgendwie dann immer ein anderer Gameboy besorgt wurde, beziehungsweise irgendeine bekannte Familie hat dann ihren Gameboy abgegeben, weil die einen Gameboy Color hatten. Dann gab es ja alle möglichen neuen Generationen und dann habe ich immer wieder einen bekommen. Und ich habe natürlich dann, ich weiß noch, einmal ist mir das wieder passiert, dass ich so ausgerastet bin und ich den Gameboy dann bunt geschlagen habe. Das war dann immer so meine Interpretation, weil da waren ganz lustige Farben dann auf dem Display. Das hatte dann meistens einen Riss. Und das war wie so ein blaues Auge. Und dann bin ich in die Küche, wo meine Mutter gerade am Hantieren war und habe den Gameboy halt ganz laut fallen lassen und oh gesagt. Und dann kam meine Mutter, ach nein und so, ne, nein, der teure Gameboy. Naja, und so wurde ich nicht ertappt beim Massakrieren dieses wertvollen Spielzeugs, sondern es war als Unfall getarnt. Ja, also dass ich auch dann leichter wieder an den nächsten Gameboy kommen konnte.
Ja, interessant. Also ich kannte auch einige Freunde aus dem Verwandtenkreis auch, die regelmäßig Controller zerstört haben. Ich kenne sogar heute noch Leute, die von sich erzählen, dass sie es machen. Ich hatte mit einem Freund, hatte ich mal gefragt, ob wir irgendwie mal eine Runde Madden, also American Football spielen wollten. Und er meint so, nein, wenn wir Freunde bleiben wollen, dann möchte ich nicht mit dir spielen, weil ich weiß, wie das ausgeht. Also ich habe das auch gehabt, dass ich Wutanfälle bekommen habe. Aber ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe die Wut eher die Gewalt gegen mich selbst gerichtet. Also ich war dann immer sauer auf mich, habe mir dann irgendwie aufs Bein geschlagen, mich gekniffen, teilweise auch gegen den Kopf geschlagen, mir selber gegen die Wand geschlagen, mir selbst Schmerzen bereitet. Und das war mein Ventil. Also ich habe es tatsächlich nie an den Gegenständen so ausgelassen, also schon mal, aber immer so halbwegs kontrolliert, dass ich wusste, okay, das geht jetzt nicht kaputt. Glücklicherweise sind die ja auch halbwegs robust gebaut, sodass da nicht so viel schief gehen kann, wenn man einmal mit der flachen Hand gegenschlägt.
Du kannst es ja auch sogar fallen lassen. Also da, die sind wirklich sehr robust. Ich habe da schon, ich meine, ich war halt mit 7 Jahren so stark wie Arnold Schwarzenegger. Ich habe dann halt zweimal mit dem Finger dagegen getippt und das Ding ist halt explodiert. Das lag aber eher an meiner übermenschlichen Power als an der schlecht.
Hast vorher wieder Gameboy. Pilze gegessen.
Ja, ich bin auf den Pilz gesprungen, genau.
Ja. Was ich ganz interessant finde, dass auch, du hast gerade schon erwähnt, deine Eltern, ich weiß nicht, ob man sagen kann, hatten ein bisschen was dagegen. Also es war natürlich ein finanzielles Thema, hast du ja auch gerade angeschnitten. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass so die Generationen, die ich hineingeboren bin, wo halt Spielekonsolen schon so halbwegs en vogue waren in der Jugend. Ich bin ja nicht die erste Generation mit dem Sega und sowas, das kam ja auch vor mir. Aber dass meine Eltern eben nicht aus der Generation stammen und merklich nichts damit anfangen konnten und auch noch nichts damit anfangen können. Also für die ist es immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Ich weiß noch, dass ich damals auch bei Mario erzählt habe, wie geflucht habe, ah Mann, jetzt habe ich nur noch 3 Leben, wo mein Vater mir dann eine Lehrstunde erteilt hat, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das die Zeit war, in der es war mal das Gerücht, das ging bei uns in der Schule rum, dass irgendwie in Japan ein Kind glaubte, es sei Glurak, was fliegen kann und es sei vom Hochhaus gesprungen, weil es dachte, richtig, es könne jetzt fliegen. Solche Urban Legends. Urban Stories. Genau. Und egal, ob das stimmt oder nicht, ob da irgendwie den Tatsachen entspricht, mein Vater hat das ernst genommen, dass er mir versucht hat, den Unterschied zwischen dieser virtuellen Welt und der real erfahrbaren Welt um uns herum klar zu machen, indem er mir immer wieder eingebläut hat, aber Junge, du selbst hast nur ein Leben, du kannst nur einmal sterben. Das fand ich ganz interessant, so jetzt aus der Retrospektive, wenn ich mir denken würde, okay, wie willst du deinem Kind das deutlich machen? Unterschied zwischen unserer erfahrbaren haptischen Realität und der virtuellen Realität, das wird ja perspektivisch nur noch immer schwieriger, das auseinanderzuhalten. Ist das schon ein Thema, wo ich jetzt im Nachhinein meine Eltern verstehen kann? Hattet ihr da auch ähnliche Diskussionen?
Ja, erstmal die Frage, hast du ihm geglaubt?
Ja, ich habe das doch schon geglaubt.
Ja. Also bei uns gab es diese Diskussion weniger, überhaupt mein Vater hat gar nicht so einen Einfluss auf mich ausgeübt, weil er selber gespielt hat, sehr viel. Also er hatte selber auch Spielkonsolen, das waren noch die ganz alten, Amiga und Commodore 64 und dergleichen. Aber meine Mutter, die hat sich da schon auch, zumindest als ich noch sehr jung war, reingekniet. Und es ging weniger darum, dass ich irgendwie mit den Spielfiguren mich verbinde und identifiziere und glaube, dass ich mehrere Leben habe, als dass zum Beispiel Power Rangers und derlei, ja, dass das eben sehr gefährlich sei. Das durfte ich nicht gucken, weil sie davon ausgegangen ist. Und da gab es eben auch diese Erzählungen, dass in Japan ein Kind gedacht hat, es sei der rosane Power Ranger und ist dann irgendwie vom dritten Stock gesprungen oder so und hat gedacht, dass dann ein großer Dino-Roboter ihn auffängt oder dergleichen. Und das hat meine Mutter dann also auch.
Ist ja irgendwie interessant, dieselbe Geschichte wird einfach nur ausgetauscht mit den virtuellen Realitäten, die man quasi nicht verteufeln, aber ich sag mal, wo man die Gefahr deutlich machen möchte.
Ja, also ich würde auch behaupten, dass ich gar nicht so gefährdet war, mich darin zu verlieren, in dieser Virtualität und Fiktivität, ne, wo dann sozusagen also das Leben als solches scheinersetzt wird in mir und ich dann glaube, ich hätte irgendwelche magischen Fähigkeiten. Ich habe mich natürlich da rein fantasiert, das schon, aber ich habe es jetzt noch nicht mal ansatzweise so erwartet, dass das in dieser hiesigen Welt auch aufkommt, auch auftaucht.
Ja, das war bei mir ganz genauso. Ich weiß nicht, weil vielleicht auch der immer wieder das bewusste Erleben. Also ich war nie in dem Sinne Spielsucht gefährdet oder dergleichen, dass ich nur dahinter hockte, sondern das war ein Teil meiner Freizeitbeschäftigung. Ein anderer Teil war halt eben auch auf dem Hochbeet von einem Freund irgendwie selbst Kerzen zu einzuschmelzen und sich neue zu machen und dergleichen und mit einer Lupe rumlaufen und versuchen, die Wiese anzuzünden und sowas. Ne? Also da gab es dann schon
Schlimmes.
Ja, der kleine Feuerteufel.
Ja, ich wollte schon sagen.
Aber Lupen waren faszinierend für mich als Kind. Das war irgendwie aus der Kraft der Sonne mit so einem geschliffenen Glas dann Feuer zu erzeugen. Das war wirklich Real-Life-Magic für mich als Kind.
Ja, doch heute auch noch, oder nicht?
Ich habe keine Lupe mehr.
Du hast die Lupe jetzt eingebaut, ja. Implantiert.
Ja.
Ja. Ja, aber das ist schon interessant, diese ganze Thematik rund um, inwieweit verbindet sich dann das Phantasmagorische mit dem Realen in meiner Bewusstheit. Ich glaube schon, dass das passiert, auch viel mehr als uns bewusst ist. Und ich glaube auch, dass das Gefahrenpotenziale hervorbringt, aber vielleicht auch Vorteile hat. Also ich bin ja ein absoluter Träumer. Ja, und ich war als Kind auch ein kolossaler Träumer. Ich habe mich also viel in fiktive Welten hineingeträumt. Und da war ich natürlich häufig ein Protagonist. Und das haben mir natürlich diese Spielewelten, diese Computerspielewelten jedes Mal vorgeschlagen, ne? Also angeboten. Hier, du hast jetzt die und die Spells und die und die Skills und das kannst du und den musst du retten und so fort. Und dass dieses Schema übertragen wird, ne?
Es bietet ja auch einen riesigen Kompensationsraum für diejenigen Dinge, die man vielleicht in seinem eigenen Leben vermisst. Also wenn man sich beispielsweise irgendwie an den Rand gedrängt fühlt, so ein bisschen als Außenseiter fühlt, man spielt nur eine Nebenrolle in seinem eigenen Leben und das Leben besteht nicht nur aus meiner Ich-Perspektive, sondern gerade in der Jugend ist mein Leben auch hängt stark davon ab, wie ich im Klassenverbund mich sehe. Ne? Ja. Bin ich da ein Außenseiter, finde ich nicht zur Gänze statt im gesamten Gesellschaftskosmos Schule und darüber hinaus natürlich auch Freizeit, weil das meistens auch damit verbunden ist, dass ich weniger Freunde habe, da nicht so in bin. Und du hast gerade schon angesprochen, also auch der Besitzer einer Konsole kann eine Gruppe stiften. Wir spielen die gleichen Spiele, wir sind da gut drin, wir können uns darüber austauschen. Und diejenigen Menschlein, die das nicht haben, die werden dann natürlich automatisch ausgegrenzt. Also da sind wir natürlich wieder bei diesen gesellschaftlichen Mechanismen, die über das Haben und Nicht-Haben klare Gruppenzugehörigkeiten verbinden. Nichtsdestotrotz kann natürlich in diesem Mangelbewusstsein, das ganz stark auswirken kann auf Kinder, kann natürlich auch gerade die Kompensation in einer virtuellen Welt, und das kann auch Harry Potter meinetwegen sein, wenn man ein Buch liest, kann ich mich quasi selbst erstmal mit anderen Figuren identifizieren. Also viele fiktionale Welten werden ja von Außenseitern quasi geradezu bestimmt, gerettet oder sonst was. Ne? Gucken wir uns Tolkiens Herr der Ringe an. Da sind die Hobbit, die unscheinbaren Wesen, die Außenseiterwesen in Mittelerde, die auf einmal das Schicksal in der Hand haben. Das sind so starke Identifikationspunkte, wo man auch immer wieder auch das Bewusstsein erlangt, dass man doch irgendwie auch Herr über sich und seine Umwelt sein kann. Sei es noch so irgendwie finster in dieser Zeit. Das hat, muss man sagen, das hat auch eine ungeheure animierende Kraft, diese ganzen virtuellen Welten. Hast du das damals schon gespürt oder war das so ein Ding, was so ein bisschen an dir vorbeigegangen ist?
Das habe ich schon gespürt. Und ich habe auch gierig danach gesucht. Und ich glaube auch, das war für mich sehr viel Kompensation. Also die Möglichkeit, da einzutauchen, abzutauchen, dem hier zu entfliehen, die war für mich sehr, sehr wertvoll. Ja, und also bei mir war es ja nicht so, dass wir eine PlayStation bekommen haben, sondern ein PC, relativ früh schon in den mittleren 90ern mit Internetanschluss, wobei das damals noch keine große Rolle spielte. Aber dann kam auch recht früh das erste Click-and-Point-Adventure, Myst, mit einer ganz starken Atmosphäre und einem tollen Sound und so und Gruselfaktor. Und da habe ich mich dann auch sehr, sehr heftig reinziehen lassen. Und überhaupt auch in diese Spiele, wo ich Probleme lösen konnte, ja, wo ich Entscheidungen treffen musste, die richtig waren, die hätten auch falsch sein können. Also ich weiß nicht, ob du so Click-and-Point-Adventures mal gespielt hast und dich dafür faszinieren konntest. Ich war dafür sehr, sehr empfänglich. Riddle of Master Lu, dann später Day of the Tentacle oder Discworld.
Erklär das vielleicht einmal kurz in drei Worten, das Spielprinzip. Weil selbst mir sagt das nicht, ich habe nur eine Vermutung, was es ist.
Adventures, ja, also du hast natürlich eine sehr stark ausgeprägte Story. Du bist ein Protagonist in diesem Spiel, den du jetzt nicht mit den Pfeiltasten wie in einem klassischen Jump and Run bewegst und kämpfen lässt, sondern du hast immer einzelne Szenenbilder, hast Werkzeuge, mit denen du arbeiten kannst, zum Beispiel eine Lupe, mit denen du dann Gegenstände untersuchen kannst, bist dann in einem Zimmer zum Beispiel und musst Spuren sichern. Es ist zeitunbegrenzt, du hast also nicht den Druck, dass jetzt demnächst irgendein Monster oder sowas auf dich eindrischt, sondern du kannst dich in Ruhe dann mit dieser Szene beschäftigen. Du kannst Räume wechseln, du kannst Gegenstände finden, kombinieren, um letztlich dann die Story voranzutreiben, um die Rätsel aufzudecken und zu lösen und das Spiel zu gewinnen.
Mhm. Ja, wurde da viel mit Fließtext gearbeitet, dass du dann mitlesen musst? Ja, genau. Also man kann so ein bisschen sagen, es klingt so ein bisschen nach Dungeons and Dragons oder sowas, nur mit so einer leicht virtuellen Komponente.
Das ist natürlich, Dungeons and Dragons ist ja ein klassisches RPG, also Roleplay Gaming, wo du dann einen Charakter selber erschaffst, der verschiedene Attribute hat und den du auch weiter dann entwickelst. Ja? Der hat ja dann eine lineare Entwicklung vor sich. In diesen Adventures, da hast du eben nicht diese Charakterentwicklung. Du hast natürlich ein Inventar, in dem du deine Gegenstände dann sammelst, aber du hast jetzt keine Skills oder so, die du verbesserst, erweiterst, sondern es geht wirklich darum, dich durch diese sehr dichte Storylandschaft führen zu lassen. Ja, also Monkey Island ist sehr bekannt zum Beispiel. Indiana Jones, die alten Teile. Also irgendwann gab es da, glaube ich, auch dann so eine Art Tomb Raider Remake. Genau, also.
Ich muss gerade lachen, ich hatte so einen Crush auf Tomb Raider, ne? Das war, wenn du das heute siehst, da mit den, ich sag mal, weiß nicht, Pyramiden, Brüsten, das war früher der Inbegriff von sexy für mich.
Ja, für mich auch. Also ich fand Lara Croft wahnsinnig sexy, das ist so. Ich habe die auch gespielt und dabei genossen, wie die dann da rumgesprungen ist in ihrer Hotpen. Ja, genau.
Ja, zurück zu deiner Erzählung. Ich wollte das nur ein bisschen Kontext liefern, weil ich selbst nicht so richtig begriffen habe.
Ja, nee, genau.
Also, ihr habt einen PC bekommen und du hast diese Spiele gespielt.
Ja, genau. Diese Spiele wurden mir dann also verfügt, ja, weil Ballerspiele und sonstige irgendwie Horrorspiele bei uns zu Hause tabu waren, bei meinem Vater dann nicht, bei dem ich ab und zu dann unterkam und dann Diablo spielen durfte, Command & Conquer, also auch so Kriegssimulationen und so weiter, Strategiespiele. Und da habe ich dann also damals natürlich auch einen Realismussprung gehabt, also von diesen farbblutigen Game Boy Color Ausgaben, ja, in der kleinen Pixellandschaft, wo man wirklich schon auch stark assoziieren musste, was stellt das jetzt dar mit neuen Bit Sounds und ja, und überhaupt diesem kleinen Display hin zu 15 Zoll Monitor mit Soundausgabe, mit Sprachausgabe, mit sehr realistischen Bildern, also auch schon zu seiner Zeit und eben den verschiedensten Spieletypen. Und da habe ich dann also auch eine abgründige Faszination entwickelt und mich dann mit meinen, also da war dann quasi der nächste Step in der Grundschule, sich mit denen zu solidarisieren, die auch Zugriff auf PCs hatten, vielleicht sogar selber einen besaßen und schon Computerspiele hatten. Damals hat man noch mit Disketten gearbeitet, dann kamen so langsam CD-ROMs, ja, und dann haben wir uns dann immer getroffen und haben uns teilweise dann die CD-ROM-Spiele auf Diskette kopiert. Das war dann so die erste Form der Raubkopie, die ich kennengelernt habe und praktiziert habe. Und das hat auch funktioniert, verblüffenderweise. Nachher nicht mehr, weil die Spiele zu groß waren. Ja, und so gab es dann also auch eine Vernetzung im sozialen Raum. Und dann letztlich immer wieder die Flucht, die Zuflucht ins Virtuelle. Und da kann ich mich also an heftige Zeiten, an Phasen erinnern. Vor allen Dingen natürlich, weil auch alles immer limitiert war, ne? Also meine Mutter wollte natürlich selber auch an ihren PC. Und wenn die dann arbeiten war, sie war zum Glück oder zum Unglück, wenn man es sehen möchte, viel arbeiten. Und ich hatte dann Schule aus und dann bin ich nach Hause gestürmt, weil ich wusste, ich habe jetzt noch 2 Stunden, bis sie wiederkommt und kann in den 2 Stunden dann mein neuestes Gold Games Spiel ausprobieren. Das war so eine Computerzeitschrift, wo einmal im Monat eine Vollversion drin war. Also auch für mich total faszinierend, also diese ganzen Computerzeitschriften. Also in einen Computerladen zu gehen, dann gab es PC Games, PC Joker, GameStar und so weiter. Manche hatten eben nur Demo-Versionen, das fand ich aber auch schon cool. Die habe ich dann immer angezockt. Demo-Version ist quasi ein Vorgeschmack auf das Hauptspiel. Kriegt man meistens eben nur begrenzte Möglichkeiten aufgezeigt und einen kleinen Teil, den man spielen darf. Und dann soll das im Prinzip animieren, das Hauptspiel zu kaufen. Die Hauptspiele waren sehr teuer, deswegen konnte ich mir die in der Regel nicht leisten und habe mir dann also gezielt PC-Zeitschriften gekauft, wo Vollversionen von irgendwelchen Computerspielen drauf waren, die dann aber schon ein paar Jahre alt waren. Und trotzdem hat es Spaß gemacht und da gab es dann so ganze Sammlerpakete, Gold Games Edition 2000, wollte ich schon sagen, der 1998, sage ich mal, wo dann rund 30 Vollversionen drin waren, die hat mein Vater sich gekauft. Und da konnte ich mich dann erstmal wochenlang durcharbeiten. Ja, und hatte meine Freude daran.
Hattest du ein Lieblingsgenre?
Ja, Rollenspiele, RPGs.
Also ja, bei mir auch.
Definitiv. Also bei mir hat das sehr früh angefangen mit Das Schwarze Auge. Schatten über Riva, Sternenschweif. Ach, wie das dritte heißt, weiß ich gar nicht mehr. Es waren 3 Teiler. Ja, also wo du wirklich dir eine kleine Fraktion aufbauen musstest, eine Party, eine sogenannte, aus vier bis fünf Charakteren und das war klar, dass da ein Magier dabei ist, das war klar, dass da ein Bogenschütze, ein Waldläufer dabei ist, ein Priester und irgendwie ein Krieger oder Paladin. Und dann geht man mit denen quasi auf Schätzejagd und ja, besorgt sich irgendwelche Aufträge und kann dann die Gruppe ausstatten mit Gegenständen, Gold sammeln und sich neue Gegenstände kaufen. Und das war völlig faszinierend. Und sämtliche Spiele dieser Art, es gab ja auch die, wo du einfach nur solitär einen Charakter gespielt hast, die waren ja auch mega nice. Also wenn ich jetzt an Diablo denke zum Beispiel, also Hack and Slay. Ja, also die ging es auch so.
Ja, Diablo war nie meins. Also ich war da, was das angeht, so ein bisschen Spätstarter. Ich habe dann auf der Xbox das erste wirkliche Rollenspiel, was mich absolut in Bann geschlagen hat. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst, ist Fable. Das ist auch so eine mittelalterlich angehauchte Welt mit Magie. Und das war für mich irgendwie total faszinierend, weil ich da dann diese Gestaltungsmöglichkeiten, die halt Rollenspiele bieten, voll ausleben konnte. Und ich habe es vorher irgendwie nie so richtig, ich weiß nicht, ob ich es verstanden sagen möchte, aber da war nie der Drive zu. Ich muss sagen, also ich wurde auch teilweise von meinem Cousin damals, der jünger ist als ich, total traumatisiert, wenn der da bei seinem Vater war und ich dann auch mal da war, der durfte dann da Resident Evil und sowas spielen und ich war viel zu jung. Ich weiß noch, sein Blade-Poster, was er an der Wand hatte, hat mir nachts einfach so große Angst gemacht. Das war immer Horror für mich, weil ich so ein Angsthase war. Vielleicht auch noch bin wahrscheinlich.
Würde ich auch
sagen. Und ja, Diablo habe ich auch mitbekommen bei anderen, aber ich hatte nie halt so einen PC. So, wir hatten einen PC, das war eine Kackgurke, so, da durfte ich nie so richtig dran. Ich habe da auch nie, bis heute tatsächlich bin ich kein PC-Spieler. Bei dir ist es ja komplett anders. Ja. Das war der Weg damals vorgezeichnet für dich bis heute. Bei mir ist es halt umgekehrt, da sind es dann eher die Konsolen. Du hast natürlich weniger Gestaltungsmöglichkeiten. Mit dem PC kannst du natürlich viel mehr Dinge wahrscheinlich machen im Endeffekt als mit der Konsole, die dann natürlich nur für den Spielzweck da ist. Ich hatte nie irgendwie diese IT, also mir wurde das nie nahegebracht und ich habe es auch nie gelernt und ich hatte nie einen Zugang dazu. Und da waren ja, also Diablo habe ich auch bei Freunden gesehen und das fand ich damals auch schon ultra brutal. Und ich weiß nicht, es war diese ganze harte Gewaltdarstellung, das war lange nicht meins, weil ich da nicht so ein Fan von war, weil mir das eher Angst gemacht hat.
Ja.
Und das kam dann erst später und ja, dann gab es eine Zeit, wo einfach Halo über alles ging. Das ist ein Ego-Shooter, der halt in der Zukunft spielt, wo man den Master Chief, einen gentechnisch veränderten Supersoldaten spielt, der eine Rüstung hat, der ein Schutzschild hat. Und man kämpft gegen allerlei verschiedene Spezies von anderen Planeten. Und das war die Zeit meiner LAN-Partys. Ich habe nicht viele mitgemacht, aber ich weiß, wir waren dann beim Kumpel, beim Klassenkameraden in Dortmund die haben in einem Mehrfamilienhaus gewohnt und wir haben einfach im Wäschekeller, haben uns dann da nächteweise eingeschlossen. Dann, ich weiß, mein Fernseher, also riesige Röhrenfernseher, den ich hatte von meinen Eltern damals geschenkt bekommen, als sie einen neuen bekommen hatten. Riesig schwer bin ich damit hingeschlört, wie viel ich auf mich genommen habe. Und auch damals mit dem PC, also mit einem richtigen Tower, mit Bildschirm und so. Also man hat wirklich noch gearbeitet dafür, dass man zusammen zocken konnte, ne? Und das ist ja heute überhaupt nicht mehr der Fall. Da hat man ja diese Offline-Multiplayer-Games werden ja teilweise gar nicht mehr produziert, sodass vieles auch ausschließlich nur noch online funktioniert. Aber das, ich weiß nicht, ich finde das sehr charmant, wenn ich dran zurückdenke, dass wir so als Kinder diese ganze Vorbereitung, das hat ja alles mit einem Ritual zu tun. Wir müssen uns vorbereiten. Jemand muss uns vielleicht fahren mit dem Auto, weil das schon mal 15 Kilometer weit weg ist, wo wir hin müssen. Da muss der Fernseher mit. Wir müssen Schlafsack mitnehmen. Und so weiter. Wir haben dann halt in einem Wäschekeller gehockt, auf dem Boden gelegen mit einer Isomatte und vier Fernseher, dann in so einem Stern halt quasi in die Mitte gestellt, die Konsolen davor und dann bis zu vier Spieler an jeder Konsole. Wir waren, glaube ich, haben nicht 16 voll gemacht, aber so um die 12. Und dann, ja, das waren so die Tage, die ich sehr genossen habe, weil das Ne, dafür sind halt diese Ballerspiele eigentlich prädestiniert. Das ist ein einfaches Spielprinzip, wo es natürlich wahnsinnige Skillunterschiede gibt, aber das Spielprinzip ist halt, die anderen auf irgendeiner Map zu töten. Ob das jetzt im Team ist oder jeder gegen jeden, das sei mal erstmal, ist ja erstmal egal. Aber man hat halt Spaß, weil man die unmittelbare Emotion des anderen mitbekommt. Man freut sich zusammen, man ärgert sich zusammen und man beleidigt sich gegenseitig so ganz stumpf, wie das halt meistens so Jungsgruppen ist. Ich weiß noch, hatte einmal gezockt, wir waren oftmals beim Kollegen, wo wir dann zu viert gezockt haben. Haben wir immer Tennis gespielt, wir haben Halo gespielt und wir haben FIFA gespielt.
Tennis.
Die drei Tennis, ja, Topspin damals noch. Das haben wir immer die drei Spiele durchgezogen. Und ich weiß noch, einmal wurde ein Kollege dann halt gekillt und er schrie dann so in voller Unbrunst: Fick den verfickten Ficker, der mich gefickt hat. So. Das ist dann so, jetzt einmal piep, 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 einmal Strong Language. Aber das waren dann so die Ausbrüche und ich lächel gerade ganz tief, weil das hatte sehr viel. Das war halt so die Zeit, Schule, boah, überhaupt kein Bock, Scheiß auf Lernen und so weiter. Das war meine Null-Bock-Phase. Und das hat diese Phase ausgefüllt. Dann halt meine Rebellierungsphase, weil meine Eltern hätten solche Spiele niemals angefasst. Und ich wusste so, dass sie das so ein bisschen vielleicht auch ärgert. Ich weiß es nicht. Und das hat man dann schon irgendwo auch im Hinterkopf auch deswegen gemacht, weil man so ein bisschen gegen den Strich wollte und so seiner Elterngeneration mal zeigen wollte, so was cool ist und wie progressiv man doch selbst ist. So.
Boah, ja, da kann ich auch Lieder von singen. Also gerade die Null-Bock-Phase, die ging bei mir sehr lange, also bis 35. Und da habe ich also auch...
Wie alt bist du nochmal?
34.
Also ja. ab nächsten Jahr wird's anders.
Ja, ich glaube schon. Nee, also bei mir, wie gesagt, keine Konsolen, sondern PCs, und da haben wir in den sehr frühen 2000ern, ich glaube im Jahr 2000, die erste NetNight durchgeführt. Da kannte ich den Begriff LAN-Party noch gar nicht. Und das war so, dass wir mit drei Jungs aus der Klasse uns über die Eltern irgendwie dann verabredet haben, beieinander zu übernachten, bei dem einen, der am meisten Platz hatte, und haben auch dann überreden können, die jeweiligen PCs mitzubringen. Und vorher lief etwa 2 Jahre dieses Null-Modem-Game, also Com-Kabel, ich denke mal, das wird dir nichts sagen, das war so ein ganz kurzes, grobes Kabel, über das man dann zwei PCs miteinander konnektieren konnte. Und dann gab es also damals Spiele, zum Beispiel Warcraft 2 oder Duke Nukem 3D, also so die ersten Ballerspiele, Return to Castle, Wolfenstein und so weiter, wo man also über das Com-Kabel dann zu zweit partizipieren konnte. Das war restlos faszinierend. Also wie gesagt, jeder hatte seinen eigenen Bildschirm, seinen eigenen Rechner, und ist sich dann in dieser, man ist sich in dieser Spielewelt dann begegnet. Und die erste NetNight bestand dann eben daraus, dass wir bereits 10 KB-Karten hatten und dann mit einem aufwendigen T-Stück dann die Karten miteinander verbinden mussten, und dann hat das in der Regel nicht funktioniert. Also so 9 von 10 NetNights mussten dann irgendwie abgebrochen werden. Später gab es dann das berühmte Format C Lösungsproblem, die berühmte Format C Problemlösung, dass halt immer einer dann sein PC formatiert hat, dann ging es plötzlich nach 2 Stunden. Es hat ja damals schon eine Weile gedauert, einen PC zu formatieren. Und wenn es aber funktioniert hat, ja, und wir dann Half-Life gespielt haben, Unreal, Quake, später dann Counter-Strike, ja, dann ging das richtig, richtig steil. Ja. Und auch da sind Aggressionen entstanden, abgebaut worden. Je mehr Leute teilgenommen haben aus unserer Klasse, desto eher ist eine Schlägerei auch entstanden.
Echt?
Ja, das sind auch schon Schläger. Also es wurde auch, wenn dann zum Beispiel der eine so ein, wie nennt sich das, Friend-Kill oder sowas, also quasi Friendly Fire eingesetzt hat, seinen eigenen Kollegen abgeknallt hat aus Spaß, dann hat der andere das halt in der Echtwelt geklärt. Also durch einen ehrlichen Faustkampf halt dann, ja, beendet das Ganze. Und ja, und dann haben wir auch relativ früh schon an größeren LAN-Events teilgenommen, wo wir dann als Clan aufgetreten sind, also eine kleine Gruppierung von Gamern, die sich einen speziellen Namen gegeben hat, mit einer .de.vu Webseite. 2002 war das halt erstmalig bei uns so, da hießen wir DKK, die krankhaft Kranken. Ich kann dir irgendwann mal den Wayback Machine Link schicken, da wirst du mich dann in einer ganz alten Facette und Version kennenlernen. Ja, und dann, wie gesagt, das war sogar noch zu D-Mark-Zeiten, da haben wir dann mal 50 Mark gewonnen, weil wir so ein Turnier gerockt haben in so einer Fabrikhalle oder so. Also das hat sich ja total gut angefühlt. Und danach so, also je älter ich wurde, also ich war dann irgendwann ja auch schon 13, 14, 15, desto unabhängiger war ich auch. Es wurden mir dann auch eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt, großartig. Das heißt, ich konnte dann halt auch schon mal eine Woche oder so beim Kumpel bleiben, der ähnlich lockere Eltern hatte. Und dann haben wir da eigentlich die ganze Zeit durchgezockt. Ne? Ich hatte auch mal mit 15 nach 3 Tagen Gaming ohne Schlaf Halluzinationen, also wir alle. Ja, wir haben dann irgendwie plötzlich beim Spielen eine dritte Hand gesehen, die dann auch noch dazu kam oder so und wussten nicht mehr genau, was das jetzt ist. Und ja, das...
Hast du dich jemals irgendwie spielsuchtsgefährdet gesehen oder war das nie für dich ein Thema oder vielleicht aus der Retrospektive nur? Weil es klingt schon exzessiv.
Ich bin spielsüchtig, Marco. Also das müssen wir gar nicht diskutieren. Ich bin definitiv spielsüchtig. Das war immer schon meine Kompensation. Ja, so wie andere zigarettensüchtig geworden sind oder derlei, bin ich also spielsüchtig geworden. Und das hat sich in verschiedensten Facetten ausgeprägt. Und die Frage ist halt immer, hat mich die Sucht oder habe ich die Sucht? Na, und in dem Fall würde ich sagen, ich habe im Laufe meines Daseins so häufig Disziplin gezeigt und mich dann wieder zurückgeholt auf den Teppich, dass ich sagen kann, ich habe die Sucht aber nicht andersrum. Also ich bin dem nicht ausgeliefert. Ich habe trotzdem meine Schulabschlüsse gemacht, meinen Uni-Abschluss gemacht, verdiene Geld und so weiter. Also ich bin da jetzt nicht einer von diesen WoW-Geeks, die ja im Prinzip nachher alles verloren haben. Übrigens aus dem Grund habe ich auch niemals World of Warcraft gespielt. Also für die, die es nicht kennen, World of Warcraft ist auch ein Roleplay-Gaming, ein Rollenspiel, vielleicht das viralste, das es jemals gab, wo man also eine fantastische Figur durch eine fantastische Welt steuert und dort eben online allen möglichen anderen Menschen begegnet, mit denen gemeinsam Quests, also Abenteuer erleben darf und Gegenstände sammeln darf und immer stärker und immer größer und immer mächtiger wird. Und das ist ja so ein Suchtpotenzial, dass ich mich da also weiterentwickeln kann und im Prinzip nach oben offen irgendwie fast alles ist. Ich meine, irgendwann kann man dann das Endlevel erreichen und den stärksten Gegenstand, aber da ist ein weiter Weg zu gehen. Und da gab es eben auch in meinem Freundeskreis Fälle von Menschen, die plötzlich verschwunden sind also von der Bildfläche, die nicht mehr zur Schule kamen, die ihre Uni nicht mehr besucht haben, die ihre Beziehungen aufgelöst haben, ihre Freundeskreise, ihre Sportvereine, alles hinter sich gelassen haben und dann wirklich 24 Stunden gespielt haben mit kurzen Pausen. Es gibt eine South Park-Folge, wo Cartman auch dieses Schicksal ereilt und er dann im Prinzip nachher da unten im Keller sitzt und dann immer seine Mutter ruft, damit sie halt eine Pfanne unter seinen Arsch hält, damit er dann abkoten kann und ihn zwischendurch füttert und er wird immer fetter und pickliger und das finde ich ist eigentlich eine ganz gute Persiflage auf dieses Thema.
Ja. Das Witzige ist, die sind doch in der Gruppe, machen die das und die wollen unbedingt diesen anderen User, diesen schier unbesiegbaren Typen besiegen. Und am Ende schaffen sie es und sie sitzen vor dem PC und denken, und jetzt? Ja. Und das fasst eigentlich Schopenhauers Willensmetaphysik perfekt zusammen. Wir jagen einem Ziel nach, wenn wir es erfüllt haben, sind wir komplett leer, enttäuscht. Und unglücklich eigentlich, obwohl wir eigentlich denken, in diesem Moment sind wir glücklich.
ja, absolut.
Ja, krass.
Genau, also von daher muss ich mich da outen. Ne?
Ja. Ja, es ist absolut ehrlich und gut und stark, dass du das so sagst. Mhm. Und vielleicht hast du irgendwie so einen Punkt gehabt, in dem du, weil du sagst, du hast die Sucht, Würdest du da jetzt rein hypothetisch, wenn wir jemanden hätten, der uns zuhört und vielleicht da einen Tipp haben möchte, hast du irgendeine Initialzündung gehabt, irgendeinen Punkt gehabt, an dem du diesen Schwenk bekommen hast, dass du gesagt hast, so, nee, ich hab dich jetzt und nicht du mich?
Ja, es braucht Disziplin, es braucht die innere Instanz, ganz klar. Also es geht nicht auf eine softe Art und Weise so, ich reguliere das jetzt runter und ja, und ich belohne mich damit, da gibt es ja verschiedenste Ideen, sondern wenn es so weit kommt wie bei mir, ja, dass das wirklich zum Kern des Lebens wird, zum Zentrum, dann braucht es auch den inneren harten Break, es braucht eben die innere Instanz, die dazwischen haut. Das hatte ich mit 15, also mit 15 bin ich auch nicht mehr zur Schule gegangen für ein halbes Jahr, weil ich aus verschiedenen Gründen mich da sehr unwohl gefühlt habe, aber eben auch gleichzeitig sehr, sehr exzessiv gespielt habe, Computer gespielt habe und meine Mutter auch hilflos war, da keine Chance hatte, irgendwie mich zu sanktionieren oder zu beeinflussen. Und dann habe ich damals das erstmal in meine Worte gebracht. Das ist schon mal ein guter Schritt. Also ich habe es für mich als 15-Jähriger im Tagebuch ausformuliert, dass ich eigentlich in großer Not bin, weil ich an nichts anderes mehr denke als an dieses Computerspiel. Das war seinerzeit, war das Counter-Strike. Und auch total angefixt war vom Online-Gaming mit Clans und Clan Wars und eventuell sogar mal ein bisschen Hardware und Geld verdienen oder sowas durch Sponsoring. Das war bei mir so, E-Sports nennt sich das, auch ein Thema eine Weile. Und da habe ich dann also immer wieder den harten Schritt vollzogen, das Spiel zu löschen, mir unzugänglich zu machen, meinen Account zu deaktivieren, meine E-Mail so zu verändern, dass ich dann nicht mehr das Passwort wiederherstellen kann, die CD zu zerbrechen, zu zerstören, bis hin den Computer einfach jemandem zu übergeben, meinem Vater oder wie auch immer, der dann also eine Weile auf diesen Computer achtet und ich in der Zeit dann nicht damit spielen kann. Ja, also es ging nur auf diese Weise, eine Null-Diät zu erreichen, um dann wieder klarzukommen, weil mir ganz schnell bewusst wurde, okay, es gibt auch noch eine Welt hinter der Virtualität, eine analoge Welt. Und und heutzutage, ich bin relativ übersättigt von den vielen Computerspielen. Jetzt ist bei mir eher so, dass das Ding, ich brauche halt komplexe Spiele, um Probleme lösen zu können, um meinen hungrigen Geist auch irgendwie zu sättigen, zu stillen. Und das geht also nicht mehr einfach nur durchs bloße Zocken wie früher, sondern ich brauche da schon dann also entsprechend anspruchsvolle Spiele und leider artet das immer noch mal aus. Und ich bin jetzt auch wieder in der Phase, wo ich merke, die Kontrolle ist nicht so gut da. Aber ich kenne mich, ich weiß, dass ich dann an einem gewissen Punkt einfach mir selber Pausen auferlege, ja, und das, meine Erfahrung ist, das kann keine Instanz von außen leisten, ja, das führt eigentlich nur zu Trotzverhalten, deswegen braucht es die innere Entscheidung, ganz klar, und die muss dann auch von jetzt auf gleich umgesetzt werden, nicht ab morgen, nicht ab im nächsten Jahr oder so, sondern jetzt sofort.
Ja, Erkenntnis, dass man ein Problem hat, Wille es zu verändern und dann die Tat es zu machen. Ne?
Richtig, ja.
Ja, oftmals funktioniert das aber erst, wenn sehr viel kaputt ist. Das ist ja leider in Suchtverhalten so, dass Menschen erst zu der Erkenntnis kommen, ein Problem zu haben, wenn sie wirklich am Boden liegen. Umso besser, dass bei dir dieser Punkt ist, der Erkenntnis und des Willens ist, was zu verändern, nicht so tief unten, sage ich mal in Anführungsstrichen symbolisch, lag, dass da sehr viel kaputt war. Oder hast du viele Dinge verloren deswegen? Also klar, ich meine, du wirst wahrscheinlich in der Schule ein Ticken besser gewesen sein, hättest du das nicht so exzessiv betrieben. Aber sind Freundschaften oder dergleichen bei dir zerbrochen darüber?
Also ich hätte die Schule bei weitem besser gemeistert. Bei weitem besser gemeistert. Nicht ein Ticken, sondern bei weitem besser gemeistert, wenn die Schule mir Spaß gemacht hätte, wenn die Schule für mich ein wohliger Ort gewesen wäre, ja, und nicht so wie so eine Art Zwang, ja, ein unschöner Zwang, den ich natürlich versuche auszugleichen, indem ich dann immer wieder in die Spielewelten gehe und keine Hausaufgaben mache oder lerne oder dergleichen. Und ansonsten muss ich eher sagen, sind Freundschaften entstanden. Also ich habe die Schule gewechselt mehrfach in meinem Leben und meinen ersten besten Freund habe ich über das Computerspielen kennengelernt. Ich hatte damals die Erweiterung eines Spiels, Warcraft 2, ich hatte die Erweiterung und er, also die Expansion, und er hatte das Hauptspiel und so passte das einfach. Haben uns auf dem Schulhof darüber unterhalten, dann habe ich mich am nächsten Tag mit dem getroffen, wir waren in der dritten Klasse und dann sind wir danach beste Freunde geworden. Und auch als ich dann als Jugendlicher vom Gymnasium auf die Gesamtschule gewechselt bin, habe ich Dutzende Freunde gefunden über LAN-Partys, ja, über Clans und so. Also irgendwie war das damals so en vogue, sich aber auch live zu treffen. Ja. Heutzutage, ich finde das total traurig, dass man das alles machen kann über die virtuellen Tools und Medien. Ja. Also man, wie wir jetzt ja auch, wir sitzen ja auch nicht nebeneinander, sondern weit auseinander. Wir können uns hier prima unterhalten. Wir brauchen nicht mehr den Aufwand zu betreiben, zueinander zu finden, ja, räumlich, um gemeinsam zu spielen oder zu podcasten oder wie auch immer. Wir können das alles problemlos aus der Ferne. Und das muss ich sagen, wäre heutzutage ein großes Problem für mich. Da hätte ich wahrscheinlich solche Freundschaften nicht geknüpft wie damals zu seiner Zeit, wo das noch davon abhängig war, dass man sich also auch physisch begegnet. Ja, und von daher, ja. Ich würde nicht sagen, dass eine einzige Freundschaft zerbrochen ist durch das Spielen, ja, wie ich das jetzt vorhin mit WoW beschrieben habe, das Szenario, das gab es bei mir nicht, sondern eher andersrum.
War eher der Dosenöffner, ja.
Ja, ja.
Ja, aber es ist, bei dir ist es ja jetzt, sagen wir mal, ganz, ganz schön verlaufen, aber man muss ja sagen, dass es auch genau umgekehrt der Fall sein kann, dass man die Kontakte, die man hat, dadurch abbricht. Du hast es ja auch schon thematisiert, dass Leute quasi untergetaucht sind, ihre eigene Existenz quasi aufgelöst haben, ja. Und darin neu entdeckt haben. Ja, die Haptik, wir sind körperlich, das ist immer ein Faktor, den man nicht zu vernachlässigen hat. Deshalb habe ich auch gesagt, ich bin auch froh, dass ich diese physischen LAN-Partys in einem Raum gehabt habe, weil das ein mit Sicherheit sehr viel intensiveres Spielerlebnis war und es auch sehr viel nachhaltiger wirkt und ich jetzt so freudig davon erzählen kann und da so liebevoll dran zurückdenken kann. Eine letzte Frage hätte ich noch ganz kurz, weil ich muss gleich weiter. Ich habe noch einen Termin.
Ja.
Gibt es ein Spiel derzeit, was du gerne spielst oder ich sag mal im Zeitraum des letzten Jahres, also was zockt der Melvin heute noch?
Ja, der Melvin zockt ein Spiel, das in seiner Form relativ einzigartig ist, weil der Melvin damit auch Geld verdienen kann. Das Spiel heißt Gods Unchained, ist ein sogenanntes Deck-Building-Game, das heißt, ich habe Karten, virtuelle Karten, die ich in diesem Spiel ausspiele mit verschiedenen Effekten, um meinen Gegner letztlich zu besiegen. Das ist wie bei Magic the Gathering. Ja. Jeder hat einen Satz Karten, der individuell zusammengesetzt werden kann, aus Karten besteht, die verschiedene Qualitäten haben und so weiter. Jeder hat 30 Lebenspunkte. Die Karten können teilweise Lebenspunkte abzwacken, teilweise haben die andere Eigenschaften und man muss dann irgendwie so im Laufe dieses Spiels versuchen, die Kontrolle an sich zu reißen und den anderen zu überwinden. Also es ist eine komplexe strategische Angelegenheit mit Antizipation etc. Und an dem Spiel ist eben das Besondere, dass die Karten, die ich dort spiele, auch meine Karten sind. Also die werden mir nicht geliehen, wie zum Beispiel bei Hearthstone von Blizzard oder Eternal, also bei anderen Deckbildern, wo ich aber auch Geld rein investieren müsste, um gute Kartenpakete zu bekommen, teure Karten mir zu kaufen. Nein, in dem Spiel bekomme ich die Karten, behalte ich die Karten, die ich ziehe oder die ich mir auf dem Marktplatz kaufe. Und ich bekomme auch noch Geld fürs reine Spielen. Also die schütten dann jede Woche einen gewissen Token, eine gewisse Kryptowährung aus, die man in Euro oder Dollar tauschen kann. Und auch das ist natürlich ein Anreiz. Das ist ja gerade das Spiel, was ich sehr, sehr intensiv betreibe. ein wenig nach den Sternen greife und trotzdem aufpassen möchte, dass es mich nicht zu stark vereinnimmt. Ja, und du, Marco?
Ja, du hast mir das Spiel ja auch nahegelegt und es macht mal mehr und mal weniger Spaß, sagen wir mal so. Es ist halt,
Je nach
genau, es
Erfolgslauf,
ist,
ne?
der Resonanzraum ist halt direkt da. Also ich baue mir jetzt nicht über Wochen irgendwie einen Charakter auf, wo es dann total einfach ist und meine ersten Frustrationsmomente kommen dann beim ersten Endgegner oder so, sondern da ist unmittelbar das Spielerlebnis oder beziehungsweise das Ergebnis des eigenen Spiels unmittelbar in der Partie, die, weiß ich nicht, um die 10, 15 Minuten um den Dreh dauert, ist sie da. Aber ich habe auch Magic-Karten gesammelt, ich habe da auch gerne gespielt. Das ist mir kein fremdes Terrain und es benötigt aber ein gewisses Maß an Zeit und Passion, wie bei jedem Spiel, in dem man gut werden möchte. Und ja, da sind viele Spieler, die sehr viel bereit sind, an Zeit dafür aufzuwenden. Und das merkt man. Es gibt halt Phasen, in denen es halt einfacher geht und in denen es schwieriger geht. Aber das ist auch ein Spiel, was ich hin und wieder spiele. Und ansonsten habe ich letztens noch irgendwie im Angebot mir Spider-Man geholt, weil Spider-Man an sich eine Figur ist, die ich immer als Kind geliebt habe. Und das war eigentlich, es war halt ganz witzig, war halt in 5 Tagen oder so, an 5 Nachmittagen war das auch gegessen. Also kein langes Spielerlebnis, aber so ein bisschen durch New York schwingen hat auch ganz was für sich und hat auch Spaß gemacht. Aber es ist ein ganz anderes Spielerlebnis. Da komme ich auch relativ gut klar, wenn ich da gekillt werde. Aber bei Guts Unchained ist dann so, ich weiß nicht, wenn ich weiß, dass da ein anderer Mensch hinter sitzt, der mich gerade überflügelt, das ist irgendwie für mich ein anderes Gefühl, als wenn es eine KI machen würde.
Klar,
Und
klar.
ja, so viel dazu. Ja, ich habe noch 2 Minuten. Ich würde jetzt mal umswitchen, meine Mittagspause beenden quasi, um dann jetzt in meinen Arbeitstermin hineinzuschlittern.
Ja, mach das.
Melvin, es war mir ein Spaß. Ich glaube, wir sind auch an einem ganz guten Ende. Ich hoffe, euch hat es da draußen gefallen und würde uns natürlich freuen, wenn ihr in die Kommis einmal reinhaut, was denn eure Erlebnisse mit Spielen sind. Und vielleicht können wir noch mal irgendwie eine weitere Folge zu dem Themenkomplex machen, weil ich merke bei mir, ist es jetzt für den Punkt, ist genug gesagt, aber ich glaube, da ist noch Luft mehr in diesem
Ja,
Thema.
definitiv, ja.
Und vielleicht können wir das dann mit aufnehmen und mal so ein bisschen quasi eure Spielerlebnisse hier quasi verarbeiten. Das wäre eine schöne Community-Folge. Also bitte gerne ab in die Kommis. Und Melvin, was bleibt noch zu sagen?
Ja, Liebe und Vertrauen.
Sehr schön. Ich glaube, ich war noch nie in einer Folge so lässig wie heute. Ich
Ja,
habe
du
mich
bist lässig gewesen,
noch nie so entspannt gefühlt.
ne?
Ich weiß nicht, woran es liegt. Es war irgendwie die ganze Stimmung war total gut irgendwie.
Ja, du bist halt
Keine
im
Ahnung, das war.
Zockermodus, ne? Du bist LAN-Party-Modus
Ja.
gerade, ja. Nee, cool. Also hat
Äh,
mir auch
nee,
Spaß
aber
gemacht,
das,
ja.
das, das ist halt so ein Ding, über das ich halt lange nicht nachgedacht habe, über meine eigene Historie mit Videospielen. Und irgendwie, ich glaube, das war es, so an diese ganzen
Ja.
Erlebnisse zurückzudenken und wie viel Positives das auch hatte, das wird jetzt, denke ich, bei mir sein.
Ja.
Gut, wir haben 13 Uhr, ich muss jetzt los,
Alles
sonst, ich
klar.
bin jetzt schon zu spät. Wir hören uns.
Jo. Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.